Dann, Ton hast du, Bild steht.
Ja, das ist auch gut, auch mit der
Tafel. Alles klar, los geht's. Dann herzlich willkommen zur Vorlesung. Heute mit dem Thema Visual Analytics. Ich hatte ja schon letztes Mal so ein bisschen darauf hinaus spekuliert, dass die ganzen Big Data Visualisierungen mehr in diesen Trend hineingehen, Visual Analytics zu machen, und ich habe heute mal ein paar Folien dazu mitgebracht, die das mal ein bisschen genauer beleuchten, was verstehen wir eigentlich darunter und wie können wir da so einen Prozess rein definieren, mit dem wir dann am Ende Erkenntnisse daraus gewinnen. Rückblick: die Visualisierung, die wir das letzte Mal durchgesprochen haben, generelle Anforderungen, die wir heute auch wieder finden werden, eben ich will interaktiv durch die Datensätze hindurch traversieren können und entsprechende Visualisierungen davon bekommen, was nicht so trivial ist, wie es im ersten Moment klingen mag. Das ist auch diejenigen, die die Übung machen, erfahren das mehr oder weniger leidlich mit, okay, ich habe nicht mehr genug RAM, das funktioniert irgendwie nicht mehr und die virtuelle Maschine schmiert ab. Java macht das ganz gerne. Natürlich kann ich versuchen, den RAM größer zu machen, löst aber das eigentliche Problem daran nicht. Exemplarisch hatte ich drei Visualisierungen mitgebracht. Einmal den Hurricane Katrina, wie er visualisiert wurde, um Notfallplanung durchzuführen und entsprechende Erkenntnisse daraus zu gewinnen, warum die Flut so lang gelaufen ist, wie sie lang gelaufen ist und warum überhaupt diese Flut gekommen ist. Das zweite ist die Rekonstruktion von Stromleitungen. In einem der Datensätze ist auch eine Stromleitung drin. Und auf dem Datensatz nur mit höherer Auflösung wurde dann eben dieser Algorithmus ausprobiert. Und das Cluster Moving hat sich mit den Kollegen zusammen gemacht, wo wir dann eben diesen Datensatz, also die Datensätze, die wir da haben, eben Oberflächen versuchen darauf zu rekonstruieren, weil wir eben diese Annahme treffen können, dass es eine Oberflächenabtastung ist. Also ist es auch legitim, eine Oberfläche geschlossen zu rekonstruieren. Heute werden wir uns mal ein bisschen darüber beschäftigen, was sind eben dann diese Visual Analytics, das heißt, wenn ich diesen Datensatz visualisiere, welche Analysen kann ich damit eigentlich verknüpfen? Keim hatte dazu Visual Analytics Pipeline definiert, ist auch ein ziemlich schönes Gesamtwerk geworden, das war ein europäisches Förderungsprojekt, also es ist ein nicht kleines Buch im Endeffekt daraus entstanden. Verschiedene Frameworks, die der eine oder andere bestimmt auch schon mal gesehen hat. Ich meine, D3 kennt man, von Google hat man auch schon mal was gehört. Die haben da auch was dafür getan, dass man solche Visualisierungen bauen kann. Danach gehe ich so ein bisschen auf die einzelnen Forschungsgebiete ein und stelle noch kurz das WIS-Master-Projekt vor. Das ist eben das, in dem der Daniel Keim das publiziert hat. Gut, Visual Analytics, die Begriffsdefinition ist nicht sehr, sehr einfach, weil das Kernproblem daran liegt, es ist ein multidisziplinäres Gebiet. Wir haben es zu tun mit Infrastructure, Human Perception and Cognition, Data Mining, Data Management, Spatial Temporal Data Analytics, Evaluation, und in der Mitte steht irgendwo Visualisierung und die alle hämmern irgendwie auf die Mitte ein und sagen, gib mir irgendwie schlaue Erkenntnisse daraus. Ja, also die Visualisierung soll es mal wieder retten. Aber wir müssen uns dann eben genauso schlau in die Mitte stellen und sagen, was willst du eigentlich gerne haben? Also das ist, wie gesagt, dieses Visualisierungsziel ist, auch wenn wir hier in diesem Fall in der Mitte stehen, ganz elementar, weil sonst kommt jeder und sagt, ja, wir können nichts. Das wollen wir nicht. Generell wird versucht zu verbinden, einmal eine automatisierte Analyse. Gerade die Datenmengen sind zu groß, um jetzt einfach mal zu sagen, ich schmeiß Excel an und lass mal irgendeine Statistik drüber laufen oder R, ist vollkommen egal. Das funktioniert nicht mehr, dass der Mensch das vollkommen manuell steuert. Das muss automatisch passieren. Da gibt es entsprechende Metriken, Heuristiken und Data Mining Algorithmen, die das für uns tun. Die produzieren neue Daten, und diese neuen Daten wollen wir ja auch irgendwie wieder visualisieren. Das heißt, da entsteht ein entsprechender Feedback-Loop, den wir entsprechend interaktiv visualisieren müssen. In dem Moment, wo wir die Informationen haben, müssen wir sie anzeigen, damit entsprechend neue Filter angesetzt werden können, neue Data-Mining-Algorithmen starten können, damit wir am Ende eben so einen Analyseprozess auch wirklich fahren können. Wir wollen ja dann, wir haben den Datensatz über Studierendenabbrecherquoten zum Beispiel, war jetzt so ein Thema, das wir gestern mal angesprochen hatten. Und dann ist natürlich interessant, wer, wann, wieso, weshalb, warum irgendetwas macht. Und dann fange ich an, mich hinein zu konzentrieren, suche Submengen daraus. Dann redet man über Kohortenwechsler, die dann quasi ein Wintersemester zwar gestartet sind, aber dann faktisch ein Semester pausiert haben oder zwei und dann eben verschoben sind, weil dann die Vorlesung nicht mehr angeboten wird. Keim hatte das definiert als The Science of Analytical Reasoning Facilitated by Interactive Human-Machine Interfaces. Also, es geht quasi um Human-Computer Interaction oder Interfaces. Das HCI-Begriffsdefinition ist auch so ein ganz schwammiges Ding. Zusammen mit analytischen Reasoning. Also wirklich, ich mache Data Mining-Algorithmen und ich versuche, das irgendwie einem Menschen klarzumachen, dass er sie verwenden kann und was die Ergebnisse daraus sind. Und da haben wir schon sehr, sehr viele UI-Probleme, die wir schon haben. Ganz einfach. Was heißt Undo an dieser Stelle? Mal ganz pauschal gefragt. Wie repräsentiere ich eine Historie von den Dingen, die du getan hast? Wie teile ich das mit anderen, damit die dann auch selber vergleichbare Ergebnisse erzielen können? Hinzu, was ist ein Datenformat, das eben so ein Data Mining Prozess mir ausgibt, dass ich jederzeit einfach eine Visualisierung zu generieren kann? Nicht trivial. Generell Ziel bleibt wie immer Insights, Erkenntnisgewinn. Der Fokus ist hier definitiv nicht allein als Kommunikationsmittel, die Visualisierung ist nicht als reines Kommunikationsmittel zu sehen, sondern es soll mir Erkenntnisse liefern an dieser Stelle. Das ist ganz, ganz wichtig bei den Big Data, weil diese Datenmenge so groß ist, dass ich sie eben nicht mehr trivialerweise verstehe. Ich habe dann Tabelleneinträge, ich habe irgendwelche Bits und Bytes und Terabytes und Exabytes und die sollen mir dann irgendwelche Erkenntnisse drüber liefern, dass ich jetzt hier einen Staudamm bauen muss. Ja, machen sie vielleicht, aber ich muss es natürlich auch geeignet repräsentieren und dann sollte ich dann auch vielleicht auch rausfinden, wie dick dieser Staudamm sein muss, damit der auch hält, wenn dann so eine Wassermasse kommt und dann bin ich schon im Analysebereich. Was ist das, wenn ich im 5 Meter weiter drüben baue? Da könnte ich irgendwie 2 Millionen Dollar sparen. Ja, aber dann muss ich ihn halt anders konstruieren, was dann aber mehr Geld kostet. Das ist eben so diese Analysen, die damit zusammenhängen. Und das eben in diesen einzelnen Feldern von Variety, Velocity, Veracity, Volume, Variability und Complexity, die wir ja bei Big Data Definition drin hatten, gibt es eben diese Unteraspekte, wie zum Beispiel, wie sieht es mit der Dimensionalität der Daten aus? Sind sie zeitabhängig? Sind es Zeitserien? Ist das ein Snapshot? Gibt es unterschiedliche Zeitdimensionen, was wir bei Hurricane Katrina gesehen haben? Sind es multivariate Daten? Ja, die Windfelder waren ja genauso ein multivariates Datenfeld. Wie repräsentiere ich die geeignet? Und das kann ich für jedes Feld entsprechend durchspielen, aber das überlasse ich Ihnen dann eben auch. Was wir machen können und was wir tun sollten, ist eben eine entsprechende Unterstützung bereitgeben. Das heißt, Methoden und Werkzeuge, Tools, die Informationssammlung erlauben. Ja, wir wollen ja Informationen sammeln, die wir bekommen haben, sodass wir sagen können, wir reproduzieren diese Erkenntnisse oder wenden sie darauf an. Analyse hat gesagt, Trendanalyse, das Produkt wird sich so wie folgt verkaufen. Deswegen sollten wir mehr produzieren, damit wir keinen Engpass bekommen. Wichtig ist das auch bei widersprüchlichen Daten natürlich eine geeignete Verarbeitung zu haben. Wenn einer das sagt, dass das passiert, ein anderer sagt was anderes, aufgrund derselben Datenstammes, sollten wir natürlich auch in der Lage sein, das Reasoning hinten dran zu verstehen und erkenntlich zu machen, warum unterschiedliche Erkenntnisse daraus kommen sollten, Vorhersagen, Prognosen oder eben auch Messwerte, die da entstehen. Wir wollen natürlich das Erwartete erkennen. Ist ja vollkommen klar, also wir gehen davon aus, dass wenn da so ein Trendwachstum drin ist oder wir haben das festgestellt, wir haben mehr verkauft, dann muss eben auch so ein Trendwachstum da erkennbar sein. Aber interessant ist vor allem das Finden des Unerwarteten. Also wir haben eine gewisse Erwartungshaltung, wir haben Erfahrungswerte, deswegen muss das erkennlich sein. Wie gesagt, so Trendanalysen bieten sich da sehr gut an als einfaches Bild. Aber wie sieht es aus, wenn auf einmal ein Einbruch kommt? Warum ist dieser Einbruch? Ich will das verstehen, ich schaue mir das genauer an, analysiere das und stelle fest, übrigens im selben Zeitraum haben 5 andere Firmen auch irgendwas publiziert, das eben in demselben Bereich hineinzielt, deswegen sind da meine Verkaufszahlen eingebrochen. Frage, schlimm? Besser? Muss ich mehr Werbung schalten? Habe ich verloren? Was muss ich machen? Das ist der Erkenntnisprozess. Das ist verbunden mit dem Data Mining und dem Data Exploration Gebieten, die man forschungstechnisch dazu assoziieren sollte. Nicht unbedingt muss, aber sollte. Und die Pipeline, die Keim dazu definiert hat, ist relativ einfach aufzumalen. Der Teufel steckt wie so oft im Detail. Wir fangen an mit irgendwelchen Daten, wo wir eine Visualisierung daraus extrahieren. Das ist ja sowieso das generelle Problem, mit dem wir es zu tun haben. Wir haben Daten, wollen eine geeignete, informationsbringende Visualisierung dazu generieren. Und das Zweite, was passiert parallel dazu, ist dieser Data-Mining-Prozess, diese Analyseprozesse, in denen Modelle entstehen. Diese Modelle haben eine gewisse Aussagekraft, Repräsentationskraft, Vorhersagekraft, je nachdem, wonach wir suchen. Und die bauen wir eben auch in unsere Visualisierung mit hinein. Ja, das ist ja genau der Punkt der Visualisierung, die Expressivität. Wir repräsentieren nur die Informationen, die auch wirklich in den Daten stecken. Also einmal die Daten selbst plus das Modell. Beide gehören zusammen, weil es Aussagen über die Daten sind. Und das bringt uns zusammen wieder in den Knowledge-Bereich. Also wir bekommen Erkenntnisse. Und mit diesen Erkenntnissen können wir neue Hypothesen an unsere Daten stellen. Und das ist dann dieser Feedback-Loop, der uns dann hilft zu sagen, okay, jetzt wandle ich meine Daten in ein anderes Format um, das ist die Transformation da drüben, und ich filtere und mache ein Subset oder erweitere mit folgendem Datensatz und dann lasse ich die Analyse nochmal laufen. Das ist auch so das, was Wettersimulationen meistens machen. Ich mache mal eine Wettervorhersage unter der Chaos-Theorie mit variablen Setting X. Und dann mache ich den nochmal mit x plus kleines Epsilon und wiederhole es mit allen möglichen Variablen, die ich grob abschätzen kann und versuche das auf bekannte Wetterphänomene abzubilden. Also was war schon mal zum Beispiel hier bei uns für Wetter, wo es, wenn Wind so war, Temperatur so, ungefähr das und passt das eben in das Bild und was ist das Wahrscheinlichste, was passieren wird. Und dann behaupten wir, wir können 4 Stunden in die Zukunft schauen und sagen, das Wetter wird die nächsten 4 Stunden so sein. Mehr traut sich der DWD übrigens nicht. Alles andere sind Vorhersagen, wofür sie keine Garantie übernehmen. Ich meine, so 3 Tage Wettervorhersage ist schon erstaunlich gut geworden, aber sie sagen nicht, dass es so sein wird, es wird nur mit sehr großer Wahrscheinlichkeit so sein. Dem Frankfurter Flughafen haben sie gesagt, die nächsten 4 Stunden können wir genau sagen, wann der Sturm da ist. Punkt. Mehr nicht. Das langt denen. Die kriegen halbstündige Updates, das ist gut genug, aber dafür wissen sie auch genau, wie lange kann ich den Flughafen noch offen halten und wann wird es kritisch. Und das sind eben die Entscheidungen, die in den Modellen drin liegen. Mit den gemessenen Daten zusammen verfeinere ich mein Modell, bekomme neue Erkenntnisse und deswegen kann ich dann meine Daten neu interpretieren. Die interne Transformation, das heißt die Datenaufbereitung und die Modellierung der Datenmodelle, die hinten dran stehen, fallen eben zusammen in diesen ersten Datenverarbeitungsschritt. Ich muss ja irgendwie sagen, wie hole ich aus meinen Daten eben dieses Modell heraus und wie muss ich meine Daten transformieren, um eine geeignete Visualisierung dafür bauen zu können. Das ist quasi schon der erste Detailgrad, an dem wir schon zu kämpfen haben, der nicht ganz trivial ist. Wie gesagt, für die einzelnen Visualisierungstechniken, gerade bei Wetterdaten, die auch nicht gerade wenig sind, haben die Meteorologen schon gute Visualisierungen für sich. Ob wir als Laie das entsprechend auch schnell verstehen und erkennen, das sei jetzt mal dahingestellt. Die Benutzerinteraktion, der zweite Teil, der sich hier eben als Feedback-Loop bei der Visualisierung befindet, ist eben die Steuerung und Auswahl der Subdatenmengen, die wir haben. Ja, ich habe, wie gesagt, eine Datenerfassung vielleicht über ganz Deutschland von Wetterdaten. Mich interessiert aber gerade der Bereich Frankfurter Flughafen, weil ich möchte für die eine möglichst sinnvolle Vorhersage machen. Wie groß muss ich das Fenster wählen? Welche Daten nehme ich mit hinein, um die nächste Vorhersage sinnvoll generieren zu können? Das heißt, da bilde ich auch entsprechend meine Daten in meinen Beobachtungsraum ab. Da habe ich auch verschiedene Visualisierungen später mitgebracht, um eben den Reduktions- und Selektionsvorgang als einen Prozess zu beschreiben. Also nicht, ich mache das einmal und bin fertig, sondern ich habe ein iteratives Verfahren, was immer wieder reduziert, selektiert und neue Methodiken dazu anwendet, um eben ein Modell zu bauen. Feedback, Wiederverwendung. Also das heißt, die Daten, die wir hier einmal haben und der ganze Feedback-Loop, der entsteht, lässt sich sequenzialisieren und wir können sagen, hier, das waren die Ursprungsdaten und mit den einzelnen Schritten zusammen kommst du zu diesen Erkenntnissen, die ich habe. Also du kannst dieses Knowledge, diesen einen Punkt, entsprechend systematisieren, formalisieren, um zu sagen, so kommst du zu derselben Erkenntnis wie ich. Die Hoffnung daran ist, dass man das alles irgendwie in eine Wissensdatenbank fließen lässt, also die Erkenntnisse auch irgendwo aufschreibt, damit sie nicht verloren sind. Problem, wie viele Nutzer schreiben wirklich auf, was sie sich gedacht haben, wenn sie was getan haben? Das frage ich Sie mal als Informatiker, die bestimmt mal was programmiert haben. Das soll ja mal vorkommen. Wie oft haben Sie dokumentiert, warum Sie die Funktion wie folgt geschrieben haben? Kommt doch eher selten vor. Das ist dann so die Erkenntnis nach einem halben Jahr, wenn man drüber schaut, warum habe ich das so gemacht? Man probiert es nochmal anders, das würde doch mehr Sinn ergeben und irgendwann fällt man drüber und so, stimmt, da war was. Das wäre der Punkt, da hätte die Wissensdatenbank Ihnen viel Arbeit gespart. Nur so denkt der Mensch in der Regel nicht. Leider. Oder Gott sei Dank. Das hat ja entsprechend unterschiedliche Vor- und Nachteile. Gut. Das ist im Endeffekt ein Dreischicht-Design. Munzer hat das entwickelt, weitergeführt in ein sogenanntes Vierschicht-Design. Es gibt noch das Neunschicht-Design. Das heißt, wir haben ein Gewissensgebiet mit Problemcharakterisierung, Datenoperationen und entsprechende Abstraktion, das Encoding bzw. das Interaktionsdesign und eben den Algorithmus, der das Data Mining macht. Das sind die entsprechenden vier Schichten da dran. Neun Schichten: Lernen, Sichten, Abbilden, Entdecken, Designen, Implementieren, Ausliefern, Reflektieren, Schreiben. So, schön. Lernen, vollkommen klar, ich habe Daten und ich möchte quasi wissen, was in diesen Daten drin ist. Das ist quasi so eins der Ziele, die ich habe, die ich repräsentieren muss. Dazu gehört entsprechend natürlich auch das Sichten. Ich muss erstmal wissen, was in meinen Daten überhaupt drin ist, damit ich das auch entsprechend drittens abbilden kann. Ja, ich weiß, dass das in meinen Daten drin ist, das habe ich gelernt. Dann suche ich nach diesen entsprechenden Daten, die mir das repräsentieren, die bilde ich dann entsprechend ab. Weil ich sie abgebildet habe, entdecke ich etwas, was ich vorher vielleicht so direkt nicht gesehen habe. Ich habe eine Theorie aufgestellt. Na, das ist Hermeneutik an dieser Stelle, kann man da als Beispiel nehmen. Ich habe bilde mir eine Theorie, lese einen Text und dann aufgrund der ersten Erkenntnisse bilde ich mir eine neue Theorie, lese den Text nochmal, wiederhole, wiederhole, wiederhole. Ich entdecke Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe, weil ich das immer wieder reflektiere. Das ist Schritt 8. Also ich entdecke das. Das muss ich irgendwie natürlich auch designen. Also wie sieht meine Visualisierung aus? Wie sieht mein entsprechendes Interaktionspattern dazu aus? Wie interagiere ich mit diesen Daten? Das muss ich nach dem Design auch irgendwann mal implementieren. Also in Theorie gibt es viele schöne Designs. In Praxis funktioniert nur die Hälfte davon, wenn überhaupt. Hat Gründe, weil man die eben in der ersten Theoriebildung nicht betrachtet hat. Das liefern wir an den Kunden aus, dann reflektieren wir das und am Ende sollten wir uns mal hinsetzen und das aufschreiben, was wir da an Erkenntnissen gewonnen haben. Ja, also die Wissensdatenbank pflegen sozusagen. In der Wissenschaft nennt man das dann publizieren und irgendwie Paper schreiben, die dann hohen Impact produzieren, sodass jeder andere das toll findet, was ich getan habe. Gerade Punkt 9 ist so einer der Wackelkandidaten generell, weil so einfach gesagt, ich schreibe mal eine Publikation oder ich schreibe mal eine Wissensdatenbank. Man sollte es tun, es wird immer wieder angeregt. Ich sage das auch meinen Kollegen immer, ich schreibe mal ein Paper. Daran bleibt es dann halt leider oft irgendwie hängen, weil man dann sofort wieder zurück zu diesem Design, Implementieren, Ausliefern Step kommt. Reflektieren, so ja, machen ja andere. Und was ich ja eigentlich ursprünglich mal lernen wollte, habe ich auch vergessen. Also dieses Neunschicht-Design ist durchdacht und halten Sie sich dran. Das hilft Ihnen, viele Probleme, die Sie haben, einfach mal zu formalisieren. Das finden Sie auch wieder, wenn Sie die ganzen Projektmanagement-Tools verwenden. Das zwingt Sie zu so etwas, ja, also je nach Granularität. Die visualisieren Ihnen sogar genau die Schritte, die Sie tun sollen. Sie können zwar ein Bug-Ticket generieren, aber wenn wir jetzt als Beispiel Scrum nehmen, dann wird das eine User-Story, die muss ich mir anschauen, die muss ich dann irgendwie in einen Task umwandeln. Danach muss ich das irgendwie mal quasi verstehen, was der von mir will. Ich muss es quasi auch überhaupt mal wieder entdecken. Ne? War ja mal drin, ist in meiner Datenbank drin, muss wieder rauskommen. Dann muss ich eine Lösung dafür entwerfen, die muss ich implementieren. Dann muss ich die irgendwie testen und irgendwie an den Kunden bringen und dann sagen, hat das eigentlich funktioniert, was ich gemacht habe? Und wenn nicht, sollte ich mir das auf jeden Fall merken. Und im anderen Fall sollte ich mir es vielleicht auch notieren, dass es geklappt hat und der Kunde war zufrieden mit diesem Quick-Fix, den ich da produziert habe. Also das ist ein sehr allgemeines Repräsentationsschema von eben Erkenntnisgewinnprozessen. Aber können wir für Visual Analytics auch nehmen. Gut. Gut. Okay. Die Frameworks, die Ihnen dabei helfen können, um solche Visualisierungen interaktiv zu gestalten und eben auch erweiterbar zu machen, sind mannigfaltig. Es kommt, glaube ich, auch jeden Tag mindestens eine neue Visualisierungssoftware raus, die Ihnen irgendwelche schöne Charts produziert, die dann sämtliche Regeln der Visualisierung verletzen. Da gibt es genug von. Aber ich habe jetzt mal drei große auf jeden Fall mitgebracht. Die sollen Ihnen helfen, Visualisierungen erstmal generell zu erstellen. Ich habe etwas, wo ich ein Bild von habe, von meinen Daten. Sämtliche APIs zwingen Sie dazu, in Ihr Format zu konvertieren. Das heißt, Sie müssen sich Gedanken machen, was sind meine Daten überhaupt? Dieser Erkenntnisprozess da drin. Natürlich auch das Feedback. Ich sammle Informationen darüber, was diese Visualisierung aussagt, um eben diesen Erkenntnisgewinn zu unterstützen. Beispiele: D3, Webcharts und Google Charts. D3, schon mal gehört? Sollten Sie sich auf jeden Fall mal anschauen. Extrem spannendes Projekt. Sehr klein gestartet, inzwischen durch die Decke gegangen, noch und nöcher. Es ist so der absolute Go-To-Standard, wenn es darum geht, Visualisierungen im Web zu produzieren. Also wenn Sie eine Visualisierung bauen wollen, Sie fallen mindestens einmal über D3. Ob Sie es dann am Ende verwenden, ist Ihre Sache, aber Sie werden sich damit beschäftigen, weil das viele dieser dieser Pipeline-Prozesse entsprechend schon formalisiert. Das heißt Data-Driven Documents, dafür steht D3, und der ganz elementare Punkt ist, dass die Visualisierung auf eben solchen Flussaussagen-Logiken funktionieren. Das heißt, ich wähle Elemente aus, die gewisse Eigenschaften haben, danach wende ich Transformationen auf diesen ausgewählten Elementen auf. Das heißt, ich habe eine sehr funktionale Programmiermethodik hinten dran stehen. Es ist nicht so, wähle Element 15 aus und setze es drauf, sondern ich suche allgemein nach Eigenschaften, deswegen data-driven, auf diesen Elementen und versuche dafür eine entsprechende Repräsentation zu finden. Die haben das so weit inzwischen abstrahiert, dass sie das Server kleinseitig auseinandernehmen können. Der Server rendert schon mal was vor und der Client ist nur noch entsprechende Empfänger. Das sind interaktive Visualisierungen. Sie können Datenstreams damit visualisieren. Sie versuchen generell, was ist überhaupt ein Chart, mal ganz abstrakt zu repräsentieren. Ich habe dann verschiedene Achsendefinitionen von logarithmisch, linear, sublinear. Gibt es alles Mögliches, alles mit dabei, was diese Library von ursprünglich mal gefühlten 50 Funktionen inzwischen auf über 20.000 gefühlten Funktionen erweitert hat, weil jeder nämlich auch einfach ein Plugin dafür schreiben kann. Also so offen und so allgemein, dass Sie alles damit produzieren können. Von eben solchen Circle Charts über entsprechende Time Plots, über Hierarchien, die Sie entsprechend damit versuchen darzustellen, genestete Bäume etc. Und das sind dann eben die einfachen. Also das läuft unter Blocks bei denen. Gibt es eine eigene Domäne, die nur Demos hat, wo sie D3 verwenden. Das sind auch so 200. Also gerade auf GitHub selber haben sie die verlinkt, davon gibt es noch viel, viel mehr. Die ihnen quasi dann zeigen, wie können sie das mal so schnell generieren. Also schöne Ausgangssituation, um einfach mal zu schauen, wie mache ich das. Zweiter, sehr interessanter Ansatz von Microsoft waren die Webcharts. Also Microsoft Research war das, nicht Microsoft selber. Das ist kein fertiges Produkt per se. Und der wichtigste Punkt, den Sie gemacht haben, den habe ich auch ganz oben hingeschrieben, Sie haben eine Versionierung für Visualisierung reingemacht. Ja, ich kann meinen JavaScript-Code oder meinen C++-Code oder meinen Java-Code auch versionieren, aber Sie haben es direkt in der Visualisierung gemacht. Das heißt, ich baue eine Visualisierung, das ist mein Pie-Chart, den habe ich auf folgende Daten gemacht und jetzt ändere ich meine Daten ab, das ist eine neue Version. Ich habe schon eine Änderungshistorie der Visualisierung. Das ist ja auch eben Teil dieses Analytics-Frameworks, das heißt, genau an dem Punkt setzt das schon ein und versucht so eine Pseudo-Wissens-Datenbank aufzubauen. Steht noch nicht dabei, warum ich jetzt das geändert habe, aber wenigstens habe ich es schon mal, weil das ist das, was wir automatisiert erfassen können. Ist auch eine Server-Client-Implementierung. Also hier ist es wirklich eine Server-Client-Implementierung, weil die Daten nur auf der Cloud liegen. Ich kann es nicht lokal ausführen. Microsoft Research hat da jetzt auch intern nicht so die Probleme mit Microsoft, die Daten zu geben. Also das stört die jetzt nicht so sehr. Stört uns in Deutschland schon wesentlich mehr. Wobei Microsoft Azure, der Cloud-Dienst von denen, die hosten auch in Deutschland, was ein ziemlich starker Faktor ist, was Google zum Beispiel nicht hinkriegt oder Amazon. Also gerade unter den ganzen neuen Datenschutzrichtlinien und Datenschutzgesetz, das kommen wird, ist das ein Punkt, warum viele Leute ernsthaft überlegen, von Google zu Microsoft zu wechseln. Einfach nur, weil sie in Deutschland gesagt haben, wir setzen eine Serverfarm auf. Hat sich Google noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie es noch machen. Die haben ja gerade andere Probleme mit ihren Clouds, so Spectre und Meltdown-Probleme, so mit irgendwelchen, ich route mir aus dem Hypervisor auf die richtige Cloud-Server rauf und das ist jetzt meine, so kleine Problemchen. Gut. Interessant darin ist, dass man auch eine Einbindung in das Visual Studio hat, sozusagen ein Debugging Enhanced, indem ich direkt von einer Funktion, die ich habe, schon mir visualisieren kann, wie sie mit unterschiedlichen Eingaben quasi Zeit verbraucht, Speicher verbraucht, wie viele Aufrufe entsprechend passieren, um eben mal eine schnelle Visualisierung vom Profiling zu bekommen. Profiling ist ja auch immer relativ wichtig bei Production Code, also Code, der wirklich eingesetzt wird. Da wollen Sie das natürlich so effizient wie möglich gestalten, weil Ihr Kunde einen Haufen Geld dafür bezahlt hat und Sie sich einen guten Namen damit machen, wenn Sie das einmal nur voll geschrieben haben. Sie wollen aber nicht viel Energie in eine Funktion investieren, die zweimal aufgerufen wird. Die darf ruhig lange dauern. Die Hauptschleife in so einer GUI, die sollte sehr effizient sein, weil das ist das, wo die meiste Zeit drauf geht. Gut, Google Charts. Vergleichbar ein bisschen zu D3. Die Features sind hier Vector-Based Markup Language bzw. auch SVG als generelle, wie definiere ich mein Chart, plus ein paar APIs, die Google bereitstellt, um schnell entsprechende Visualisierung zu generieren. Mit dem interessanten Ansatz, dass ich das auch in den Cloud Storage von Google direkt machen kann. Ich nehme einfach meine Google Data. Also mein Google Storage heißt bei denen. Da liegen meine Daten, die mit folgendem API-Token loggst du dich ein, lädst das runter und hier ist meine Visualisierung. Parameter waren übrigens die habe ich auch global gespeichert, kann jeder jederzeit darauf zugreifen. In der schönen heilen Welt von Google funktioniert das. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich aktiv so einsetzen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Sie haben auch ganz explizit den Mobilbereich adressiert. Das sind so, D3 hat das jetzt nicht explizit drin und sie haben gesagt, wir machen halt eben nicht 400 Visualisierungsmöglichkeiten, sondern wir machen erstmal 20, aber die 20 sind optimiert auf Desktop und Mobilgeräte und deswegen sind das auch so wenige. Das heißt, diese Liste, die daraus existiert, mit denen Sie unterschiedliche Daten visualisieren können, sind entsprechend gepflegt und da hat mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur ein Designer drüber geschaut, was ein Punkt ist, den Sie nicht unterschätzen sollten, wenn es darum geht, eine schöne Visualisierung zu machen. Wie zum Beispiel so etwas. Das heißt, Sie können einfach einen Datenzyklus machen, wo Sie dann Area Charts draus produzieren, das heißt quasi Intervalle, einfärben, die Farben sind auch größtenteils schon vorgegeben, mit welchem Sättigungsgrad sollen Sie dafür verwenden, damit das schnell erkennbar ist, wo geht die Hauptlinie lang, wo sind die Trendlinie, die drin liegt, die eben auch farblich abgegrenzt ist und das ist eine relativ einfache API, um das schnell zu generieren. Mit dem entsprechenden auch Unterpunkt, Sie können, das kann ich jetzt hier in der Folie nicht, dann auch entsprechend reinzoomen, Subteile davon auswählen oder eben auch sagen, okay, was ist der Datenwert genau an dieser Stelle, dann wird das eben daraus ausgelesen. Und das ist genau dieser Erkenntnisgewinnprozess, den man hier unterstützen möchte, wo diese Tools reingehen und sagen, das ist das, was du gerade brauchst. Wenn du mehr brauchst, musst du natürlich mehr selber machen, aber hier den Standard-Workload, den kann ich dir schon mal abnehmen. Also, Ziel ist die Vereinfachung von der Verarbeitung. Eine geeignete Visualisierung zu finden, lösen Sie nicht. Das heißt, bei der Auswahl einer Visualisierung und auch des Frameworks muss man sich ein paar Kernfragen stellen, wie zum Beispiel, was wird überhaupt verarbeitet? Welche Daten habe ich? Wie werden diese Daten verarbeitet? Ich kann dann eben auch einen Data Mining Prozess anstoßen, indem ich über einen großen Datensatz irgendetwas aggregiere zum Beispiel oder ein Recommender-System benutze, um eben weitere Erkenntnisse zu bekommen. Wie kommen diese Daten zustande? Wo kommen sie her? Wann sind sie da? Und welche Vorkenntnisse sind sinnvoll? Also was sollte man sowieso wissen? Also ich muss nicht alle Informationen immer in eine Visualisierung reinkodieren. Wenn ich nun eine ganz explizite Zielgruppe habe, kann ich mir viele Daten sparen. Welche sind notwendig, weil sie nicht sofort erkenntlich sind? Und welche davon sind vielleicht hilfreich? Nur weil ich jetzt mit einer Expertengruppe zu tun habe und die das eigentlich alles kennen, sollte ich Ihnen vielleicht trotzdem verraten, dass die Trendlinie in der Area Chart gelb war. Ja, weil sonst ist das halt irgend so eine gelbe Linie drin. Was auch immer diese gelbe Linie. Und das sollte Ihnen vielleicht auch noch hilfreicherweise verraten, nach wie ich diese Kurve berechnet habe. Sonst ist es halt auch nur irgend so eine gelbe Linie da drin. Und hier mal ein Blick in die Literatur. Stand nicht hochaktuell, bin ich auch ganz ehrlich. Aber so ein schönes Survey findet man leider nicht ständig. Also wenn Sie mal der Wissenschaft einen Gefallen tun wollen, dann schreiben Sie so ein Paper, in dem Sie eben einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung generieren. Sun et al. Haben hierzu, ohne Datentransformation jetzt ganz explizit zu adressieren, mal geschaut, was in den letzten Jahren von 2013 ausgerechnet in welchen Kategorien publiziert worden ist. Sie haben insgesamt 5 Bereiche, nämlich Space and Time, Multivariat, Text, Graph und andere. Also wie wird es visualisiert? Und welche Methodik wird darin adressiert? Also ein Visual Mapping, wie bilde ich das entsprechend ab? Model-Based Analysis, also wie erhebe ich Daten modellbasiert da drin und analysiere die? Und generell User Interactions, wie interagiere ich damit? Und hier sehen Sie dann die Anzahl der Veröffentlichungen in den jeweiligen Bereichen. Ist schon eine schöne Visualisierung, sage ich mal. Sie können sehr, sehr exakt herauslesen, was drin ist. Aber es waren ja Visualisierer, deswegen haben sie auch so einen Chart gebaut. Um eben klarzumachen, wie die entsprechenden Bereiche publiziert sind. Ich hoffe, Ihnen ist alle klar, dass es keinen linearen Zusammenhang zwischen Graph und anderen gibt. Auch wenn diese Linie, die dazwischen drin eine entsprechende Linearität impliziert. Aber Sie sind ja auch schon fortgeschrittene Visualisierer, Sie wissen, dass das nicht gut aussieht. Hilft aber schnell, das ist genau der Punkt, Expressivität gegen Effektivität, rauszufinden, wo es bei Space and Time ist. Das heißt, Sie haben eben entsprechende Achsen, die Sie nachvollziehen können, entsprechende Interpolationspunkte in eben quasi die konvexe Hülle, die aufgespannt wird, zum Beispiel hier durch das Visual Mapping, was am meisten verwendet wurde, das ist quasi das auch, was die größte Fläche hat, das sehen Sie dann sofort, zu erkennen. Korrekterweise, maximal expressiv wäre natürlich gewesen, nur die Punkte zu nehmen. Also expressiver wird es nicht mehr. Das sind die Daten. Punkt. Ist aber nicht sehr effektiv. Gut, Space and Time ist ein sehr, sehr großes Feld. Geospatial, also Geolokationen, Scans etc., die zeitlich oder raumzeitlich entsprechend aufgenommen worden sind, Zeitverläufe über eben zum Beispiel die Rekonstruktion des Kolosseums war auch mal etwas dabei, wie sie irgendwas zusammenbauen, Brücken bauen etc. sind entsprechend zeitlich auch nochmal verortet. Wenn wir die LiDAR-Scans nehmen, die sind auch zeitlich verortet und räumlich verortet. Das sind eben genau diese Daten, die eben in diesen Bereich hineinfallen. Die sind extrem wichtig für viele Analysen. Wir hatten es letztes Mal gesehen, eben die Flutwelle beim Hurricane Katrina, aber auch extrem interessant zum Beispiel für Bevölkerungsstatistiken. Ja, der Zensus war ja vor ein paar Jahren, auch schon wieder ewig her, aber genau das ist das, was da drin passiert, was man versucht irgendwie zusammenzufassen. Und eine Publikation, die man da verwendet haben, waren die Ballot Maps von Wood et al. 2011, die versucht haben zu visualisieren, wie quasi in den unterschiedlichen Bezirken von London die Wahlbeteiligung und welche Wählerstimmen gegeben worden sind. Das ist jetzt mal im ersten Moment nicht besonders spannend, aber durch die geeignete Visualisierung konnte man sich der Fragestellung widmen, wie es denn aussieht, an welcher Position in der Wahlliste steht der Politiker und wie viele Stimmen bekommt er? Das, was wir als je höher man ist, desto besser ist das. Ist ja so eine der Kernaussagen. Und interessanterweise, wenn man das so schön entsprechend aufmalt, ist das auch relativ schnell erkenntlich, dass die erste Position übermäßig viel mehr Stimmen bekommt als die dritte Position bereits. Das heißt, das hat, also der Grund können wir jetzt noch nicht sagen, aber wir können es entsprechend erkennen, dass je nachdem, an welcher Stelle das steht, das ist jetzt, ich kann die Ballot Maps jetzt hier nicht so ausführlich aufmalen, das ist im Paper wesentlich ausführlicher beschrieben, wie das zustande kommt, sehen Sie auch, dass eben so ein Zusammenhang existiert. Das ist der Erkenntnisprozess, der hier wirklich durchgeführt wird. Weil Sie die Visualisierung haben, können Sie das zusammensetzen. Sie haben dann eben auch die unterschiedlichen Wahlbezirke mit quasi unterschiedlichen politischen Ausrichtungen da drin, die Sie sehr gut erkennen können. Also Sie haben hier Bereiche, da ist überhaupt nichts vorhanden und dann ist hier maximal und je nachdem quasi, das sind dann die ersten drei Positionen und die erste Position ist in der Regel immer größer als die zweite bzw. als die dritte. Und das erkennt man relativ einfach. Zweiter, der Timeseer, den habe ich später nochmal, weil er sehr, sehr interessant ist, von Deng et al. Da geht es um die Scatterplot-Diagnose. Im Englischen heißt das Scatterplot Diagnostics und weil man ja gerne Wörter verschleift an dieser Stelle, redet man von den Scagnostics. Es geht darum, verschiedene Messwerte auf Scatterplots zu bestimmen, die Erkenntnisse darüber geben, wie die Daten unten drunter eigentlich geartet sind. Von sind es dichte Daten, sind sie quasi irgendwie verschoben in einer Achse, gibt es quasi Ausreißer, wenn ich quasi so einen großen Plot habe, wo ganz viele Daten zusammenfallen und dann habe ich 5 Punkte da, dann sind das Ausreißer, die eben unerwartet sind, weil die meisten sind da unten, warum sind die da oben? Die sind interessant. Und was Sie hier versucht haben, ist eine Verknüpfung eben von Scatterplot-Matrizen, das sehen Sie hier oben, das bin nochmal groß, Linecharts, die eben die Nachverfolgbarkeit von den einzelnen Datenwerten ermöglichen, und Small Multiples, die dann eben so ein Trellis-Chart im Endeffekt bilden, indem sie dann quasi sagen, ich zoome quasi in das entsprechende gerade Feld hinein, aber ich weiß noch, was links und rechts von mir liegt. Und das ist ganz interessant, hier geht es wirklich um Zeitdaten. Ja? Also das ist eine über mehrere Zeitpunkte hinweg gesammelte Daten, die ich entsprechend visualisiere. So, Scagnostics. Was ist das eigentlich? Ist schon ziemlich alt. Takei und Takei 1980 haben das erste Mal so wirklich definiert. In Verallgemeinerung gab es dann 2005 von Crossman et al. Insgesamt sind das 9 Maßzahlen, die sie dazu haben, um eben auf Scatterplot-Daten Analysen oder Diagnose-Tools draufzuwerfen. Von Outline bis hin zu Stringy oder Monotonic, Convex, Clumpy, alles drin. Und beim Sparse fehlt ein E. Ups. Okay, auf jeden Fall können Sie das entsprechend auf einer Achse zwischen 0 und 1 in 2 Dimensionen entsprechend auftragen, nämlich einmal die entsprechende Eigenschaft und wie stark das ist. Das haben Sie dann quasi hier eine nicht besonders linienartige bis hin zu, das ist eine ziemlich linienartige Fortbewegung. Und damit wir das entsprechend auch mal verstehen, wie das zustande kommt, habe ich hier eben mal die Maßzahlen mitgebracht. Generell sämtliche Diagnosen funktionieren auf den Quantilen. Also es ist ein rein quantilenbasiertes Verfahren. Das heißt, die untersuchen quasi, wie viel Prozent fallen in diese Kategorie und der Rest ist der Rest. Ich suche also nach eben dem P-Quantil, also sagen wir zum Beispiel das 75. Quantil, das 75. Quantil, abgekürzt Q75. Sind also 75% der Daten sind kleiner, der Rest ist größer. Das ist eine Partitionierung in entsprechend 75 und 25. So geht das analog für jeden Wert, den Sie sich entsprechend definieren können, durch. Bei endlichen Werten berechnen Sie nicht irgendwie eine Prozentzahl oder einen Funktionswert, sondern Sie berechnen quasi entsprechend den Index, der dieses Quantil als erstes erfüllt. Ja, ich könnte ja sagen, ich möchte eine 80-20-Verteilung machen und ich habe 15 Werte drin, dann werde ich nicht genau eine 80 hinkriegen, sondern dann wird es vielleicht eher so 76% Quantil sein. Aber Sie sagen, das ist der Index und an dem Index trenne ich das auf, Beispiel Median. Median ist das 50-Quantil, Und das ist der Index, an dem man die Menge in zwei gleich große Hälften teilt. Outline können Sie dann entsprechend bestimmen über den Anteil, also ein Maß für den Anteil von langen Kanten. Was ist jetzt eine lange Kante? Das klingt jetzt erstmal lustig und komisch. Die machen immer Minimal Spanning Trees da drauf. Also ich versuche einen minimalen Spannbaum zu bestimmen. Kann ich ja relativ einfach, gibt es ja schöne Algorithmen. Sollte man ja gelernt haben im Informatikstudium. Hier werden sie jetzt auch mal angewendet. Okay, und ich suche quasi auf der Menge der langen Kanten, also der Länge der Kanten suche ich jetzt quasi das entsprechende Quantil, und zwar das 75-Quantil plus 1,5 mal 75 minus 25-Quantil. Also die Menge da und die Menge da, subtrahiert voneinander. Und dann finde ich entsprechend raus, wie viel Prozent, also wie lang sind eigentlich meine Kanten im Schnitt, sozusagen, wie lang sind meine Kanten, und gibt es da drin Kanten, die besonders kurz sind, die da rausfallen, die ich quasi explizit betrachten muss. Und das ist genau das, was diese einfache Formel quasi macht. Die sucht quasi, da ist irgendwie so eine richtig lange Kante drin, und danach sind ganz viele kleine Kanten, dann ist das, da haben wir einen Outlier. Das ist ja genau das Problem, was Sie haben. Sie müssen anhand von irgendwelchen Daten nicht visuell bestimmen, dass da eine lange Kante drin ist. Also nehme ich die längste Kante, die ich habe, schmeiß die raus und betrachte den Rest. Wenn die ungefähr alle gleich lang sind, wird das relativ null. Ja, weil die kleine Kantenzahl und große Kantenanzahl ungefähr gleich groß ist. Wenn das alles äquidistant ist, dann macht das keinen Unterschied. Haben Sie aber quasi eine lange Kante und viele kleine Kanten, wird das eben ein entsprechend großer Wert. Und damit können Sie Ausreißer definieren. Sie können sie einfach finden, weil diese Funktion dann sagt, hier ist etwas. Sie sagt Ihnen zwar nicht wo, aber sie sagt Ihnen schon mal, da ist was. Das ist schon mal gut. Screwed. Schiefe. Ja, also wenn wir jetzt rausfinden wollen, ob unser Datensatz quasi so ist oder so, müssen wir das ja auch irgendwie berechnen. Wie gesagt, visuell sehen wir das ziemlich schnell. Sind wir ja sehr gut drin. Wie berechne ich das? Und das machen die über die relative Dichte. Also hier relativ einfache Formel, 90 minus 50 Quantil und 90 minus 10 Quantil. Also ist da irgendwo eine Kantenmenge drin, die quasi irgendwie länger ist. Also so ein Subteil da drin, der irgendwie sich verschiebt. Ob der jetzt nach oben, links, rechts geht, definiert das nicht, aber irgendwas ist da verzerrt. Und das sagt Ihnen das entsprechend aus. Sparse. Die Verteilung der Punkte am Gitter, beziehungsweise gibt es lokale Häufigkeiten. Ja, sparse heißt ja, dass quasi alle Punkte liegen maximal voneinander entfernt, dann ist das Ding sparse, weil es maximal leer ist. Ja, ich habe meinen gesamten Raum so maximal ausgefüllt, dass ich quasi keine zwei Punkte nebeneinander habe, dann nehmen wir das sparse. Und die Gewichtung passiert hier auch ganz allein auf den 90% Quantil der Kantenlängen. Das geht relativ gut, weil das genau aussagt. Relativ unspektakulär. Gut, jetzt kommt ein bisschen was Komplexeres. Klumpigkeit. Oh, Klumpigkeit. Okay, wichtig, Scoot ist nicht die Häufung der Punkte. Ja, wenn das irgendwie verzerrt ist, sagt es nicht, dass das Cluster ist. Das sagt das nicht aus. Das sagt einfach nur, es ist irgendwie verzerrt. Kann ja immer noch gleichmäßig verzerrt sein. Dann versucht man eben hier jetzt mit einer Run-Statistik, so quasi was denn so Programme sind, eben quasi Aussagen darüber zu treffen. Die Run-Size klingt im ersten Moment ein bisschen komisch. Achtung, das ist kein rekursiver Algorithmus. Das funktioniert so nicht, sondern ich unterteile einen Graphen in eben quasi Subbäume, indem ich eine oder mehrere Kanten wegnehme und dann sage, was ist der kleinste Subbaum, der existiert. Und die Antwort ist nicht immer eins. Das ist nicht richtig. Also, nehme ich zum Beispiel diesen hier, diesen Baum, den ich hier habe, der mit der blauen Linie definiert ist, dann ist die One Size 2. Es gibt einmal den A, B, C Subbaum und den B, E Subbaum. Der kleinere Subbaum ist BE. Nuancegrad kann ich entsprechend bestimmen, und das gibt es im Komplex, also für einen Graphen Albert kann ich bestimmen, indem ich eine Kante nehme, deren Länge mir zu groß ist. Ich möchte sie quasi nicht betrachten. Das ist genau das, was dann auch wieder in dem Algorithmus passiert. Und ich bestimme dann quasi auf den Subräumen, die entstehen, quasi, was ist der kleinste Subraum. Und dann, wenn ich das habe, kann ich im Endeffekt knappig bestimmen, indem ich darüber ein Maximum bestimme. Also ich möchte die Anzahl Daten haben, die maximal sind, teile es durch die gesamte Menge dieser Kanten, die da drin sind. Und das kann ich entsprechend über die Runsize iterieren. Das ist nämlich genau dann, iteriert alle Kanten in den Run-Subbaum, iteriert alle Kanten in den minimalen Spannbaum. Und wenn ich die zusammenbringe, versuche ich darin das Maximum zu finden. Und das sagt mir darüber aus, quasi wie gehäuft das ist. Warum sagt das mir das aus? Weil ich sehr schnell an eben diese Punkte komme, dass ich, also Clumpy kriege ich relativ gut dann raus, wenn ich großen Kanten wegnehme und eben große Subbäume bekomme. Ja, wenn ich quasi, ich nehme alle großen Kanten weg, ich habe nur noch viele kleine, dann ist das ein sehr, sehr großer Subraum, weil da viele Kanten zwischen existieren. Das ist ein minimaler Spannungsraum. Den habe ich nicht weggemacht, obwohl ich eine große Kante mit habe. Drehe ich das um, quasi alle sind ungefähr gleich verteilt, dann bekomme ich als Subbaum immer sehr, sehr kleine Runsize. Irgendwas Größe 1 oder 2. Das heißt, da sind keine Kanten zwischen diesen einzelnen Knoten, die eben dieses Kriterium erfüllen. Das heißt, das gibt mir eben einen sehr, sehr kleinen Runsize maximaler Art. Das maximiere ich über alle Subbäume, die ich da drin habe, und finde dann raus, entweder ich habe irgendwo einen Subbaum, der riesig ist, was ist Clumpy, oder ich finde eben keinen Subbaum, der riesig ist, und das ist nicht Clumpy. Also, man muss es invers lösen, weil direkt offensichtlich kann das nicht. Also es gibt andere Modelle. Klingt komisch, ein bisschen durchmachen. Okay, Creative. Auch in der ganz tollen sieht man auch manchmal sehr, sehr oft in solchen Scatterplots, dass da irgendwelche Linien sind. Die Frage ist, sind das wirklich Linien oder sieht das nur so aus, als ob das eine Linie wäre? Wie gesagt, wir Menschen erkennen das sehr schnell. Und wir versuchen quasi die Ausrichtung der Daten zu finden und wir können da zwischen zwei Kanten eben einen Winkel bestimmen. Nennen wir ihn mal größer als 180 Grad. So. Wenn er größer ist, dann würde ich sagen, da kann ich eine Linie nehmen. Wenn das irgendwie in diesem an diesen Punkten ein sehr gestreiftes Muster. Es wird irgendwo eine Kante geben, die da rechts ist, weil irgendwann muss ich meine Kanten in die minimalen Spannbaum verbinden. Das ist dann klar. Aber für die restlichen Linien ist das drin. So. Vielleicht wenn man da jetzt wieder den Kurs hat, dann können wir das ein bisschen einfacher machen. Das ist ein bisschen einfach. Und damit kann ich dann eben eine Identitätsfunktion, also eine Messungsfunktion definieren, die dann eben sagt, wenn dieser Winkel kleiner ist, dann nehme ich das mit und ich teile das die Anzahl aller Kanten, aller Messungsfunktionen habe und dann habe ich quasi diesen Squire generiert. Noch zwei weitere Maßzahlen. Konvexität, quasi die Erscheinung der Daten, quasi wo liegen diese, wie sieht das aus. Ja, ich kann ja eine konvexe Hülle berechnen. Und was wir dann im Endeffekt versuchen zu tun, ist, wir vergleichen die sogenannte Alpha-Hülle, das ist das, was hier drunter steht, mit der konvexen Hülle. Die konvexe Hülle ist sozusagen, die bauen den Block für eine Spanne, und dann benutzt die vier Zahlen, weil es quasi immer alle Experimente benötigt. Dieses Alpha ist hier das 90% Quantil, was dann dazu führt, dass es eben ziemlich genau an den Kanten rumgeht, weil da waren die Dreiecke, die das gemacht haben, und die Dreiecke haben eben einen Umkreis, der mindestens, also der kleiner ist als eine gewünschte Größe. Also die sind alle dran. Weil ich könnte ja noch größere Dreiecke hier reinspannen, wie zum Beispiel zwischen den und dem. Das würde nicht dem Delaunay entsprechen und auch nicht dem entsprechenden Kriterium, was wir hier formulieren. Ganz wichtig, dieses Alpha hilft uns dann auch dabei, eben, dass wir keine Kanten nach innen rein machen. Das ist genau diese zwei Variablen, die sich gegenseitig dann ausschließen. Damit das quasi möglichst nah dran kommt, aber nicht quasi alle Extremalpunkte in den Datensatz nachverfolgen. Also ich versuche möglichst irgendwie so eine Höhle zu finden und nicht Punkt hier nach und dann geht es hier rein und dann noch hoch. Das wollen wir ja genau nicht. Auch wenn die Triangulierung das machen würde. Ich versuche quasi rauszufinden, welche Dreiecke will ich quasi drin haben. 90% Quantil. So. Ist die Alpha-Hülle, die wir so bestimmt haben, und die konvexe Hülle von den Flächen sehr, sehr ähnlich, dann haben wir wohl ein sehr konvexes Objekt. Beispiel, das wir da hatten, ist ein sehr konvexes Objekt. Weil ich kann ziemlich gut sagen, dass die Hülle, die konvexe Hülle, die ich bestimmt habe, plus die Alpha-Hülle, sich sehr, sehr ähnlich sind. Ich gehe nochmal zurück. Würde ich jetzt quasi das Ganze biegen, würde die konvexe Hülle quasi so ein Rechteck bilden und die Alpha-Hülle wäre so ein Bogen, weil die sich würde ja ein bisschen genauer das verfolgen. Und damit sind die Flächen sehr unterschiedlich. Dann ist dieses Objekt auch kein konvexes Objekt. Also die Daten, die ich damit beschreibe, sind nicht konvex. Ich beschreibe ein U, das ist kein Konvex. Okay? Somit kann ich quasi Konvexität bestimmen. Skinny, Dünnheit. Also was wir jetzt suchen, ist quasi, wenn wir jetzt so ein U machen, oder U, oder V, oder so ein Hut, Cap, wie dick ist die Linie? Ist das eine ganz dünne Linie? Und das ist mal so ein dickes Ding. Das sind alles Maßzahlen, die ich berechnen kann. Und an dem Fall orientiert man sich auch wieder an der Alpha-Hülle. Mit noch ein bisschen mehr, nämlich dem des Circumference, also dem Umlauf des entsprechenden Objektes. Habe ich hier eben einen Wert von 0, dann habe ich einen Kreis. Einen Wert von 0,12, so sind die Werte gewählt, mit dem Wurzel 4π, dann ist das ein Rechteck, und habe ich einen Wert von 1, dann ist das irgendein Polygon. Kann man nachlesen, muss ich jetzt glaube ich nicht ausführen. Gut, Stringy, das war jetzt auch so eine Frage, geht da eine Linie durch? Wir hatten ja schon, dass sie gestrichelt sind, striated. Stringy ist noch ein bisschen mehr, weil bei der Striated hatten wir ja nur quasi gesagt, wir suchen sämtliche Winkel, die das Kriterium erfüllen, da können aber andere drin sein, die mal querschießen. Wir suchen ja einfach nur relativ viele davon, die das erfüllen. Hier in dem Fall sind wir noch ein bisschen restriktiver, dass wir nämlich sagen, Stringy heißt, der minimale Spannbaum, also wir machen das anders, der minimale Spannbaum hat maximal Verzweigungsgrad von 2. Also wenn ich einen Knoten habe und der Verzweigungsgrad ist 2, dann gibt es eine Linie, die da durchgeht. Die ist zwar nicht gerade, aber es ist eine Linie. Also, da ist keine Verzweigung. Und genau nach dem suchen wir. Wie gesagt, ein leicht anderes Kriterium gibt mir andere Ergebnisse. Also, wir suchen alle nach den Kanten mit einem Ausgangs- oder Eingangsgrad von Kanten gleich 2 und teilen das durch die Anzahl derjenigen, die nicht 2 sind. Oder das ist halt mindestens einer. Ne, weil sonst divisieren durch 0 geht nicht. Monotonie. Zusammengehörigkeit der Datenpunkte. Macht man mit der Spearman-Korrelation. Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das würde, glaube ich, da könnte ich 3 Vorlesungen zu verbringen, wie die zustande kommt und warum man die verwendet. Auf jeden Fall geht es darum, dass man Ränge definiert und die Differenz der Ränge von diesen Datenwerten entsprechend ausrechnet, um eben eine Zusammengehörigkeit der Daten zu bestimmen, also quasi Ableitungen bestimmen, Matrix aufstellen, Rang bestimmen und dann sagen, okay, das ist monoton wachsend, monoton fallend oder linear. Und wenn Sie das entsprechend zusammenbringen, hat man dann eben hier zum Beispiel einen Datensatz, der definitiv keine Monotonie zeigt, also das ist irgendein Rauschen, bis hin zu, okay, da ist eindeutig ein Trend drin zu sehen, das wächst linear in Bezug auf die X-Achse. Und so können Sie das entsprechend für die jeweiligen anderen Daten durchspielen. Der Kreis ist natürlich maximal konvex, das hier ist minimal konvex. Da haben wir hier oben keine Outlier, paar Outlier, mehr Outlier geht nicht, quasi, also das sind absolut richtig harte Outlier, da kann ich auch wirklich eindeutige Elemente drin identifizieren. Und so geht das entsprechend durch. Gut. Und jetzt kommen wir zurück zu dem, wo ich eigentlich abgebogen bin, nämlich zu dem Timeseer, der Ihnen dann eben ermöglicht, wir haben hier quasi eine Visualisierung über die Zeit, das heißt, wir visualisieren die ganze Zeit, die gesamte Zeitachse, wir haben quasi einen Fokus, eine Linse darauf, in denen dann diese einzelnen Visualisierungsmethodiken schon angewendet werden, die Skegnostics, wo ich dann auch weitere Werte habe, die ich mit hineinnehme, plus die verschiedenen Skegnostics Werte visualisiert als ein Linechart. Also hier kommen die Skegnostics dann als Linechart rein. Wie stark ist das linear, wie stark ist das gut, wie stark ist das konvex? Und zwar aufgezeigt auf die gesamte Zeitachse, interpoliert über die verschiedenen Datenwerte. Wie gesagt, hier geht es darum, Zeitserien zu analysieren und entsprechend zu visualisieren und zusammenzubringen und zu sagen, okay, hier sehe ich irgendwie einen Trend, dass sich meine Daten zum Beispiel konvex werden. Was auch immer das heißen mag, das weiß ich ja nicht. Aber die Repräsentation, die ich habe, wird über die Zeitserie hin immer konvexer. Oder da ist irgendwie ein Maximum. Das will ich ja auch mal finden zum Beispiel. Geht ja nur um die Tools, die mir helfen, überhaupt das in den Daten zu finden. Gut. Bisschen was anderes. LAMP. Local Affine Multidimensional Projection. Die Lampe, die wir hier haben, ist eine Anwendung für multivariate Daten. Also es geht wirklich darum, wie kann ich multivariate Daten zweidimensional visualisieren, um mit verschiedenen Eigenschaften Kategorisierungen herzustellen. Das ist eine progressive Verfeinerung, die hier stattfindet. Das heißt, ich kann immer mehr Kriterien hineingeben. Das ist ja auch so die Idee des Visual Analytics da drin. Und ich nutze an diesem Fall affine Transformationen. Affine Transformationen, Translation, Skalierung, Rotation, um eben eine minimale Projektion zu finden, die mir dessen genügt, was ich gerade haben möchte. Also ich möchte weg so ein bisschen von diesem, ich habe eine ganz konkrete Frage, ich kriege Daten und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Daten anordne, hin zu, ich habe eine Frage und das Ding ordnet mir die Daten. Das ist so eine Wunschvorstellung, die man schon seit vielen Jahren hat, Publikation von 2011 ist das. Hier geht es aber wirklich darum, mal zu überlegen, wie könnte ich mal eine minimale Projektion definieren, die mir die entsprechenden Anforderungen genügt. So, das heißt, wir haben eben eine entsprechende Matrix, die das entsprechend transformiert, plus eben einen translativen Anteil. Wenn wir es in homogenen Koordinaten schreiben würden, könnten wir eine Matrix alleine nehmen. Das wussten die anscheinend nicht. Dann wissen wir schon wieder mehr. Die Definition ganz generell, XI ist der ite Datenpunkt von X, also ist multivariat, wir haben mehrere Daten pro Datenpunkt und wir haben Y, den korrespondierenden Punkt in der Visualisierung, also wir haben ihn an diese Stelle projiziert, da landet er. Und diese Projektion ist eine Minimierung, die wir durchführen wollen, weil wir möchten natürlich möglichst die Daten da lassen, wo sie mal eigentlich ursprünglich waren, also sie haben ja eine räumliche Trennung irgendwie, weil sie ja in einem Raum definiert werden. Ist ja ein Datenpunkt ist ja vorhanden. Da wird es auch eine Metrik zugeben. Das sind nicht alles normative Daten. Und dann versuche ich eben diese Abbildungsfunktion f von x in Bezug auf den Projektionspunkt mit einer Gewichtungsfunktion zu minimieren. Also alle Punkte werden betrachtet und Ziel ist es, alle Punkte nur so viel zu verschieben, wie es sein muss. Das funktioniert nicht immer, aber die Idee ist schon mal gut. Dann haben wir hier noch so leichte Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass die Transponierte der Matrix mit sich selber eben die Identitätsfunktion ist. Weiß noch jemand, was das heißt? Hat jemand Computergrafik gehört? Es ist eine orthogonale Matrix. Das ist die Eigenschaft. Das Inverse einer orthogonalen Matrix ist die Transponierte. Und das ist dann quasi, also die wollen nur Rotationen anwenden, ist ihre Aussage, keine Skalierung. Ja, weil affine Transformationen durchaus auch noch Skalierung drin haben könnten oder eine Scherung. Wir rotieren nur ein bisschen. Das ist quasi so eine Einschränkung, die sie reingemacht haben. Also sonst wird der Algorithmus nur noch unendlich viel komplizierter, wenn man noch mehr Freiheitsgrade hat, mit denen man spielen kann. Okay, setzt man jetzt T als eben eine entsprechende Optimierungsvariable mit entsprechenden Subeigenschaften für x-Tilde und y-Tilde, kann ich das entsprechend auflösen in eine Singular Value Decomposition. Und wenn man das quasi mal übersetzt in Worte, die man vielleicht auch versteht, ist das as rigid as possible, was so viel heißt, du darfst quasi diesen Raum nehmen, du darfst ihn irgendwie rotieren und verziehen, ja, aber er sollte möglichst gleich bleiben. Ich möchte nicht, dass sich das Ding irgendwie zusammenstaucht oder irgendwie dreht und sonst was, sondern damit eben die ursprünglichen Daten möglichst erhalten bleiben. Da sind ja Abhängigkeiten zwischendrin, wie zum Beispiel die Distanz kodiert ja auch eine Information und wenn ich die anfange irgendwie zu stauchen oder zu strecken, verändere ich die Information. Das möchte ich nicht. Deswegen sagen sie, ich rotiere das Ding nur. Ja, aber du darfst es nicht stauchen. Das ist verboten. In den Subdatenmengen, die ich jetzt eben. Ja, ich kann ja was bewegen, sonst würde es ja nicht funktionieren, aber ich möchte es möglichst wenig machen. Und wenn man das dann durchgeht, hat man hier Image in Music Datasets, war das Beispiel, das sie genommen haben. Wir suchen quasi eine Menge von Kontrollpunkten, also darauf möchte ich eben bestimmte Kategorien wieder finden, wie zum Beispiel Popmusik, Metal, Hip-Hop und Reggae, nehme ich jetzt mal, und dann verteile ich die irgendwo in meinem Raum. Und die Aufgabe des Algorithmus ist, sortiere den ganzen Rest irgendwie da rein, dass das möglichst passt. Ich möchte Reggae links, Metal in die Mitte, Hip-Hop oben und Elektro als gesamten Boden. Einfach nur als Beispiel. Und dann kriegt man so die erste, das ist ein iteratives Refinement. Das heißt, das nimmt aus seinem Datensatz schon mal die ersten passenden Elemente, schmeißt sie schon mal rein, wo man schon so ein Gefühl für kriegt, okay, ist quasi die Positionierung, die ich hier gewählt habe, gut oder nicht? Dann verändere ich die noch ein bisschen. Und danach kriege ich dann quasi so unterschiedliche Projektionshäufungen, wo man auch sagt, okay, mit Musikgeschmäckern funktioniert das vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber da gibt es eben noch Leute, die sich irgendwo in der Mitte befinden, weil die Hälfte der Playlist aus so und so Dingern bestehen und damit wird es halt eben ein weiches Kriterium und die muss ich irgendwo in die Mitte positionieren. Was es weiterhin kann, ich kann eben Sublisten generieren, dass ich dann sage, okay, jetzt, das ist mein wohldefinierter Space, in dem ich mich wohlfühle und jetzt führe ich mal Subgenres ein. Wo sind denn die, wenn ich sie jetzt entsprechend der gleichen Projektion behandeln würde? Die müssen natürlich auch der Gesamtbedingung genügen, aber ich kann sie dann trotzdem nochmal unterkategorisieren, um da nochmal eine neue Projektion hineinzuführen. Und das ist so eben die entsprechende Visual Analytics Idee in diesem Algorithmus. Zweite Idee, Parallel Scatterplots, PCP. Auch wieder multivariate Daten, das heißt, wir haben pro Datenpunkt mehrere Informationen auf unterschiedlichen, in unterschiedlichen Dimensionen. Aber was wir generell als Hauptmerkmal hier verwenden, ist nicht die Projektion, also wohin möchte ich es schieben, sondern ich sage, ich möchte es auf Achsen abbilden. Das ist mein Kernpunkt. Ich kann immer sagen, hier ist eine Achse und die Daten müssen auf diese Achse abgebildet werden, weil das ist mein Referenzpunkt. Okay, da gibt es viele Eigenschaften von Attribut, Filter, Margin, Label etc., die da entsprechend zusammenfallen und dann können Sie daraus eben mit den folgenden Abhängigkeiten das UML im Endeffekt schreiben. Punkte haben eine Achse, da gibt es Links und dann kann ich daraus aus verschiedenen Achsen ein Polygon bauen. Klingt alles ganz fancy. Führt mich dann dazu, dass ich solche Visualisierungen bauen kann, weil ich sie sehr einfach beschreiben kann. Das heißt, ich kann entsprechende Achsen durch Verschieben und oder Zeichnen, kann ich eben Projektionen generieren. kann dann noch weitergehen, weil ich die einzelnen Eigenschaften dieser Achsen kenne, kann ich auch sagen, okay, diese Achse repräsentiert nur Daten, die in einem gewissen Intervall liegen. Alle Daten, die auf dieser Achse landen, werden wie folgt gefiltert oder verarbeitet. Beispiel, das man hier hat, sind, ich lese es mal vor, das ist Herkunft, das ist Miles per Gallon, das ist Acceleration, hier unten ist Modelljahr, da drüben haben wir das Gewicht auf der Achse und was war hier noch? Horsepower, genau, also wie viel Leistung das Ding hat. Geht um Autos, machen wir einen Autofanatiker. Das Interessante daran ist, dass man natürlich dann sagen kann, sämtliche Punkte, die zum Beispiel auf der obersten Achse relativ weit links liegen, was auch immer die jetzt ist, das waren dann drei Herstellerländer, die kodiere ich nach einer Farbe und die Farbe kann ich als Attribut durch das gesamte Scatterplot durchjagen. Parallel Scatterplot. Ja? Weil die entsprechend durchgehen. In der Mitte habe ich dann eben ein Scatterplot aufgezeichnet mit derselben Farbkodierung und aufgrund eben dieser jeweiligen Achsen dieser Scatterplots kann ich dann wieder zurückführen auf, wo kommt dieses Modell her? In welchem Jahr wurde es gebaut? Und dann kann ich schon sagen, okay, Autos aus eben diesem Intervall haben ein relativ hohes Gewicht, haben sehr schlechte Miles per Gallon, also Miles per Gallon ist invers zu uns, ja, weil ich weniger Meilen pro Gallone schaffe. Also wenn das links ist, ist es schlecht. Die wollen immer viel Miles, große Zahlen, ne? nicht wenig verbrauchen, sondern weit fahren können. Einfach, die Amerikaner haben es dann einfach umgedreht. Und dann kann ich dann entsprechend auch die Rückabbildung auf das Modelljahr machen, wo man dann sieht, okay, gelb ist es irgendwie überall. Und jetzt fängt eben der Visual Analytics Prozess an. Mit derselben Visualisierung, mit derselben Daten kann ich aber auch sagen, ich visualisiere, nehme mir ein anderes Attribut, das ich entsprechend hervorhebe. Zum Beispiel Autos mit einem Gewicht oder mit einer entsprechenden Miles per Gallon. Und dann propagiert sich diese Eigenschaft durch. Ich kann auch noch weitere Achseninformationen natürlich mit hineinblenden, die wir dann kodieren, okay, wie sind denn Verteilungen auf diesen Achsen noch genauer zu sehen. Aber was Ihnen, glaube ich, allen auffällt, ist, egal welche davon Sie nehmen, so wirklich jetzt genau zu sagen, welche Linie das jetzt ist, ist extrem schwierig. Und das ist ein generelles Problem, das ist Visual Clutter, habe ich auch noch ein bisschen was dazu. Interessante Idee, die ich auch auf einer Tagung selber mal gehört habe, ist, wie verarbeite ich das jetzt mal mit Text? Text ist ja sowieso was ganz spannendes Thema an und für sich, weil wir produzieren alle eine Menge von Text. Facebook produziert viel Text, Twitter produziert viel Text. Und hier war quasi Auslesen von Inhalt als einer Punkt. Ich möchte jetzt nicht vollständige Textsemantik machen, also kein Textmining per se. Es geht nicht um das Verstehen der Sprache. Ich möchte visualisieren, wie sich eben ein Thread zum Beispiel entwickelt. Was wurde denn retweetet? Was wurde darin denn angesprochen? Und wie ist das denn quasi viral explodiert? Und damit ich vielleicht verstehen kann, warum das viral explodiert ist. Es gibt da zwei grundlegende Methoden, die man verwenden kann. Themenbasiert, das heißt, ich versuche herauszufinden, was das Übertopic ist oder welches Ereignis das ist. Und das andere ist eigenschaftsbasiert, quasi auf Wort- und oder Dokumentebene. Das sind 100 Zeichen, das sind folgende Wörter wurden da entsprechend verwendet, ja, bestimmter Slang, wo man dann sagt, bestimmte Wordclouds kann man daraus entsprechend ziehen. Das ist auch eigenschaftsbasiert, ist ein Wordcloud, ist eine Visualisierung eigenschaftsbasierter Art und Weise, weil ich einfach sagen kann, Häufigkeit, so viele Wörter kommen darin vor, das ist das häufig verwendete Wort, deswegen mache ich es ganz groß. Und dazu gibt es eben eine Visualisierung, die Flowcharts, die quasi helfen sollen, zu verstehen, wie sich unterschiedliche Gesprächsfäden miteinander verbinden. Und quasi, wie sich das entsprechend in Popularität und Wichtigkeit oder Verwendung äußert. Speziell ist das jetzt für Text. Zwei wichtige Annahmen, die getroffen werden. Es ist ein gerichteter, azyklischer Graph. Also man hat schon mal zumindest die Hoffnung, wenn man Text produziert, dass das quasi nicht auf einmal in der Zeit zurückspringt. Das ist eine ziemlich starke Annahme, die kann ich auf jeden Fall machen, das passiert wahrscheinlich nicht. Ich kann dann natürlich sagen, ich beziehe mich auf was Älteres, aber das ist nur referenzieren, nicht ich schreibe denselben Text nochmal und publiziere ihn nochmal neu und trete dieselbe Diskussion wieder von vorne los. Das ist so, das wollten Sie jetzt nicht anfangen, das tat Ihnen irgendwie so weh. Und es ist gerichtet, das heißt, wenn ich einen Text schreibe, wird mir jemand darauf antworten und ich nicht quasi rückwirkend darauf reagieren, sondern ich werde immer eine neue Nachricht schreiben. Also editieren lassen wir mal weg. Das ist dreistufig aufgebaut nach Thema Inhalt. Also der Knoten wird so quasi abgebildet auf ein Cluster zu einem Zeitpunkt. Schlagwörter, sogenannte Bundles. Da werden Knoten quasi zu den Schlagwörtern selbst. Und nach Themen, Threads, also Fäden, Schlagwörter pro Thread, die eben in diesem Knoten vorkommen. Und Sie haben sich ein Thema angenommen, mutig wie Sie waren, quasi ich möchte dieses Layout optimieren, weil es geht darum, was Sie ja gesagt haben, ich möchte quasi wissen, wie wichtig ist das, wie oft wird denn eben dieses Buzzword zum Beispiel in Diskussionssträngen verwendet. Und da wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn die Visualisierung auch so gelayoutet ist, wie ich versuche, das zu verstehen, nämlich, dass es aufsteigt oder absteigt und ich entsprechend nachvollziehen kann, was da passiert. Das ist ein Layout-Problem. Das ist quasi generell ein Überschneidungsproblem von Graphen. Also man möchte quasi wenig kreuzende Kanten drin haben. Und wie Sie vielleicht aus einer Theorievorlesung wissen, ich weiß nicht, ob es noch Thema ist, bei mir war das damals noch Thema, das ist ein NP-vollständiges Problem. Was wir aber über, Gott sei Dank, über NP-vollständige Probleme wissen, wie können wir wunderbar approximieren. Das können wir sehr gut. Aber richtig exakt lösen können wir nicht. So trivialerweise. Gut. Also, Beschränkungen sollten sein, optimale Verteilung der Knoten mit möglichst wenig Überschneidung. Und wenn ich Themaschichten habe, also verschiedene Themen, die zusammengehören, dann sollen sehr kurze Kanten zwischen denen sein, weil die sie irgendwie miteinander wohl was gegenseitig beeinflussen. Also, Heuristik ist ein iteratives Verfahren zur Reduzierung von Überschneidungen hier verwendet, auf Basis der Metrik für Kanten, also Kantenlängen werden genommen. Die Knotenposition ist jetzt erst nochmal quasi ein Freiheitsgrad, den man ignoriert. Es geht erstmal darum, ich möchte diese Kantenlänge reduzieren. Kantenlänge ist in dem Fall quasi, wann hast du darauf geantwortet? Also was ist die Zeitachse an dieser Stelle? Und ich versuche, die möglichst optimal schon mal zu positionieren. Dann kommen wir im zweiten Schritt zur Platzierung der Knoten. Wir möchten quasi diesen Themenfluss glätten. Also es macht wenig Sinn, wenn quasi der Thread mal da ist, dann ist er mal da, dann ist er wieder da, dann ist er da. Es gibt schöne Linien da drin, das sieht aber nicht schön aus. Wir wollen also schön so einen Fluss daraus generieren. Was dann nämlich das Problem ist, wenn jetzt zwei Themen über dasselbe auf einmal reden und sich dann wieder auseinander divergieren, dann sollten die zwei vielleicht auch zusammenbleiben. Also ich kann die jetzt nicht beliebig verteilen. Und das ist genau der Punkt, das Aufteilen, Verbinden von Themen soll minimiert werden. Also ich möchte möglichst wenige Kanten haben, die sich irgendwie kreuz und quer durch das ganze Flowchart schießen. Das ist ein Minimierungsproblem und das kann man mit einer quadratischen Lösung relativ gut machen, vor allem wenn man sagt, ich möchte quasi nur horizontal vertauschen. Also ist egal, ob Sie vertikal oder horizontal nehmen, aber Sie tauschen quasi die Stellen. Das ist quasi Ihre einzelne Tauschmöglichkeit. Grenzt die Freiheiten entsprechend ein. Und was Sie dadurch erreichen können, sind, wie gesagt, ob vertikal oder horizontal ist an der Stelle egal, Sie können dadurch eben eine Linearisierung entsprechend zusammenbringen. Wichtig, das ist eins der größten Probleme, die Sie haben, ist wahrscheinlich vertikal. Ich habe es mir wieder falsch aufgeschrieben. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil im Paper haben Sie von beiden gesprochen. Nicht, dass ich jetzt nur das falsche Bild da drin habe. Was Sie erreichen wollen, ist auf jeden Fall das, was Sie im rechten Bild haben, nämlich wenn Themen zusammenfließen in einem größeren gemeinsamen, quasi jemand macht einen neuen Post auf, indem er zwei Buzzwords zusammenbringt und danach führt eine Diskussion weiter, dann ist das quasi eine neue Diskussion basierend auf beiden. Das ist dieser Merge. Was aber auch immer passieren kann, ist, dass sie sich entsprechend wieder aufteilen. Ich nehme den Hashtag nicht mehr mit, ich nehme meinen eigenen. Oder aus diesem einen sind drei neue Hashtags entstanden. Und wenn man das dann entsprechend auf Twitter-Nachrichten macht, gibt es da verschiedene Eigenschaften, die haben wir auch durchdiskutiert, wie man eben dann sieht, okay, es gibt eben Diskussionsstränge untereinander, die sich auch gegenseitig immer mal wieder berühren. Quasi, die gehen auseinander, kommen zusammen, gehen auseinander. Irgendwann versiegen sie, irgendwann kommen sie vielleicht auch mal wieder. Irgendjemand hat ein Passwort wiedergefunden. Wenn man da drüben hat, die divergieren in verschiedene Stränge hinein oder hier unten ein unabhängiger Strang davon, der eben dann auch in zwei Subteile entsprechend aufgeht. Und das ist rein auf Twitter-Nachrichten. Und was man hier schon versucht hat zu vermeiden, was gar nicht so einfach ist, also hier haben wir auch so ein Beispiel von, wie zwei Threads sich treffen und miteinander diskutieren, die sich dann so gegenseitig beeinflussen, so zwei Hashtags, die sich ganz lieb haben. Ja, die referenzieren mal den einen, dann kommt der eine und der kommt dann wieder zurück und dann so, ach guck, bei den habe ich gefunden, die reden auch über den Hashtag. So geht es dann in der Reihe. Das ist sehr lustig. Da finden relativ viele Daten da drin, die so sind. Aber was sie hier schon gemacht haben, ist eben das zu vermeiden, dass viele Kanten sich irgendwie kreuzen, und das ist Visual Clutter. Ein schönes Bild von Su, der hat das mal auch in seiner Publikation dazu entsprechend auch adressiert, um dieses Problem loszuwerden, was man da hat. Also das ist vielleicht korrekt im Sinne von, das sind die Daten und ich zeige halt nur die Daten an, die da drin sind, aber damit werden sie halt effizienzmäßig nicht viel gewinnen können, weil sie keine einzelnen Linien mehr sehen. Gut, oben könnten Linien sein, sie wissen aber jetzt nicht wirklich, ob die linear sind, also sie werden wohl linear sein, wenn sie eine Kante mal identifiziert haben, können sie die auch rekonstruieren, aber das ist maximal aufwendig. Und das ist gerade bei vielen Daten sehr, sehr häufig der Fall. Also wenn ich so Twitter-Nachrichten nehme, wenn ich da jeden einzelnen Thread aufmachen würde, den man gibt, dann hätte ich genauso was. Und das will man nicht. Das ist nämlich ein ganz generelles Verdeckungsproblem und da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. So der trivialste wurde 2011 gezeigt, was mich eigentlich persönlich sehr wundert, dass das so lange gedauert hat, bis das jemand mal publiziert hat. Das heißt Parallel Edge Splatting an dieser Stelle. Und die Ausgangssituation, die haben Parallel Coordinate Plot, also die haben Parallelachsenplot mit verschiedenen Achsenbeschriftungen, quasi das bildet da ab, geht dahin, Parallelplot. Und sie haben Kanten zwischen den Daten, aber ich möchte jetzt quasi Häufungspunkte darin identifizieren. Das heißt, ich mache ein Blending über Kantengewichte, indem ich einfach sage, jedes Mal, wenn ich eine Kante male, verändere ich ein bisschen die Farbe. Eine relativ einfache Lösung, so eine Standard-Computer-Grafik-Lösung auch meistens, die dann dazu führt, dass ich eben mit einem Color-Mapping in der Lage bin, von dem Scatterplot da oben, Parallel-Scatterplot da oben, Coordinate-Plot, nicht Scatterplot, Entschuldigung, so etwas rausbekomme, wo ich sage, okay, extrem viele Linien gehen irgendwie da drüber. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis. Das ist auch in den Daten drin und ich habe jetzt erstmal nichts an der generellen Visualisierungsmethodik geändert. Ich sage einfach nur, ich nehme noch eine Color-Map, die ich irgendwie schlau verwende. Und sehr, sehr einfach. Kann man immer machen. Dass sie eben dann bei diesen vielen Kreuzungskanten eben solche Linien da reinbekommen. Und was halt hier in den Daten halt auch ist, was man sehr gut sieht, dass halt quasi wirklich eine Linie sich sehr, sehr häufig überdeckt, weil das irgendwie identische Attribute sind. Gut, zweite. Anstatt Geraden nehme ich mal Kurven. Ja, gerade so ein Circle Plot ist ganz beliebt, gibt es sehr, sehr häufig. Ich mache zum Beispiel alle 31 Tage des Januar, zeichne ich mal auf und als Kante trage ich ein, quasi, wann hast du quasi wieder mal irgendwas mit irgendeinem System gemacht. Oder das sind alles meine Studenten in meinem Kurs und jedes Mal, wenn sie sich eine Nachricht geschrieben haben, ziehe ich eine Linie. Irgendwas. Funktioniert erstaunlich gut, gerade bei entsprechenden Zusammenbeziehungen, die existieren. Das ist vollkommen offensichtlich, dass das nicht sehr gut nachvollziehbar ist. Man könnte noch versuchen, das irgendwie farblich zu kodieren, das löst das Problem erstaunlicherweise nicht. Das wiederum hilft Ihnen schon sehr, eben nachzuvollziehen, wo Linien entsprechend drangehen, wobei, wenn Sie das schwarz-weiß machen, verliert das auch an Wirkung, aber nicht so sehr wie eben in dem anderen Fall. Das ist jetzt so auch wieder Paper Publishing hinten dran. Ich zeige mal so wirklich das Schlimmste vom Schlimmen und meine Lösung, da sieht meine Lösung noch viel besser aus. Ja, aufpassen. Schummeln mit Visualisierung. Okay, Kontrollpunkte in einem Federmasse-Dämpfer-System wurden hier gemacht bei der Lösung und man versucht quasi Parallelen zusammenzuführen und zu sagen, ey, wenn die Linie in dieselbe Richtung geht, dann ist das halt eben eine Linie, die male ich meinetwegen auch noch dicker, aber ich male nur eine. Und ich versuche quasi sämtliche Linien in dieselbe Richtung zu drängen, um quasi ein Minimierungssystem bezüglich der Anzahl der Linien zu generieren. Ersoy hatte dazu 2001 die sogenannten Skeleton Edges definiert. Die Skeleton Edges als ein 2D-Objekt sind eine zentrierte Kurve abhängig von gewissen Grenzen. So, das Problem kann ja sein, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe. Die Frage ist natürlich, wo fängt quasi diese gemeinsame Linie an? Ich kann das ja quasi maximal bis zu dem ersten Punkt ziehen. Das sieht aber nicht gut aus. Und ich kann es auch irgendwie erst in der Mitte anfangen, dann habe ich zwar auch einen gemeinsamen Punkt, aber ich habe eigentlich keine Linie. Und das würde ich gerne eben als einen Algorithmus versuchen zu beschreiben, um eine maximal visuell ansprechende Lösung zu bekommen. So, der Algorithmus funktioniert erstens nach einem Clustering. Das heißt, ich versuche geometrisch erstmal Linien zu finden, die sich überhaupt ähneln. Ja, so. Welche Punkte gehen zu denselben Punkten oder sind geometrisch in einer Nähe, dass ich sagen kann, okay, wenn da irgendwie 30 Linien hingehen, dann führe ich die halt entsprechend zusammen. Ich definiere darauf eine minimale Bounding-Box um die entsprechenden Kanten, weil die kenne ich ja dann, also Cluster A zu Cluster B, die sind gemeinsam. Bounding-Box sieht so aus. Danach berechne ich ein Skeleton und ein Feature-Transform. Feature-Transform ist dann dafür da, um quasi rauszufinden, wie muss ich das zusammenführen, dass die Linien immer noch dieselbe Richtung führen und quasi der Skeleton quasi, wo fängt das an klein zu werden. Und für jedes Clustering, das ich mache, versuche ich natürlich dann die Kanten so zusammenzubiegen, dass das minimal ist. Das ist nämlich genau das Wiederholungsmoment. Und dann komme ich zum Wiederholen-Schritt. Das muss ich natürlich oft genug clustern. Ich muss das für den größten Cluster anfangen und dann immer kleiner werden. Irgendwann lohnt es sich nicht mehr, weil ich dann nur noch zwei Linien zusammenfassen muss. Dann werde ich das nicht tun. Aber solange ich genug Kanten habe, mache ich das. Und am Ende sage ich dann, jetzt nochmal schön glatt machen und dann sieht das wunderbar aus. Und was man dann eben durch die unterschiedlichen Skeletons, die sie da drin definieren, also dieses, das ist ja ein Federmasse-Dämpfer-System, wenn ich quasi meinen Dämpfer oder meine Feder anders quasi konfiguriere, das ist ja einfach Hooke's Law an dieser Stelle, kann ich sehr, sehr einfach beschreiben, kriege ich auch unterschiedliche Ausprägungen quasi, wann quasi die Stränge auseinandergehen. Was sie versuchen nicht zu beantworten ist, nimm Wert 15, dann ist es immer gut. Selten eine gute Lösung für irgendeine Visualisierung. So Fixwerte, die funktionieren erstaunlich selten. Was man aber dann entsprechend sieht, auch dieses Kletten hat nochmal andere Eigenschaften. Es geht hier wirklich um ein Weichzeichnen, quasi wie dick ist die Linie und wie blendet sie nach außen. Also es geht nicht darum, eine dichte Linie zu malen, sondern eben die auch noch so zu machen, dass sie quasi einen Verlauf hat. Damit man nämlich erkennt, okay, das sind mehrere Stränge, die zusammengehören. Würde ich da einfach nur eine dicke Linie hinmalen, würde das nicht gut aussehen. Das ist so ein visueller Aspekt. Das Kletten ist auch quasi die Kurvenbeschreibung. Quasi, ich versuche eine parametrische Kurve da hineinzulegen. In dem Fall ist es quadratische Minimierung. Das ist auch eine parametrische Kurve, die dann irgendwie sagt, okay, wann planst du raus? Ja? Und wie glatt, geometrisch glatt in diesem Branching bist du? Ich habe ja entsprechende Kontrollpunkte, nämlich du musst dahin und du kommst von da. Das sind meine zwei fixen Kontrollpunkte, mehr habe ich nicht. So, und jetzt kann ich natürlich verschiedene, quasi auf meinem Skeleton, Abtastpunkte definieren. Und je mehr ich nehme, desto mehr kontrolliere ich die Kurve. Je weniger ich nehme, desto freier wird die Kurve. Und das sind die entsprechenden Einflussfaktoren, die da drin existieren. Und das kann ich auf verschiedenste Visualisierungen natürlich zusammenbringen. Dann kriege ich dann eben aus so einem, wie gesagt, Farbkodieren kann ich auch da, sieht auch immer noch nicht gut aus, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass das nicht gut aussieht, kann ich dann eben in so ein entsprechendes anderes Muster machen. gab es auch mal eine sehr schöne Visualisierung, leider nicht mehr online, zu dem Metrosystem von Paris. Auch sehr, sehr gut. Es gibt auch entsprechende Visualisierungen zu, also meistens sind es Metrosysteme, die funktionieren erstaunlich gut, was sowas betrifft, weil ich muss jetzt nicht quasi zwei U-Bahn-Netze direkt als gerade verbinden, sondern ich kann dann eben so einen Gesamtfluss machen, wo ich dann sage, okay, hier ist ein Knotenpunkt, der ist fix und über den laufen alle, aber ich kann glatte Kurven drüber beschreiben, weil das nicht wichtig ist an der Stelle. Also ich kann natürlich versuchen zu sagen, eckig, 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 aber die Information, die ich möchte von dem Punkt da nach da, und dann klicke ich die zwei Punkte an und kriege irgendwie farbkodiert, Visual Analytics, farbkodiert quasi raus, welche U-Bahn ich verwenden kann, um eben zu diesem Ziel zu kommen. Na, und dann sind wir eben schon bei so einem Standard-Visual Analytics-Ansatz. Weitere wichtige Aspekte, die ich noch nicht angesprochen habe, aber die man kennen sollte, Interaktivität, vollkommen klar, ist zwar schön, wenn das alles super fancy aussieht. Der Algorithmus von Erzoy damals hat ungefähr 5 Minuten gebraucht, das sinnvoll auszurechnen. Inzwischen geht das auch in Echtzeit, aber damals, 2001, ist auch schon 17 Jahre her, war das noch nicht so. Da ist natürlich der nutzerzentrierte Erkenntnisgewinn nicht so ganz gut gegeben, wenn ich ewig warten muss, dass es schön aussieht. Also das war keine interaktive Visualisierung. Auswahl und Selektion von Daten ist wichtig, vor allem wenn ich keine Annahmen darüber machen kann, was ausgewählt wird. Wenn ich sowieso weiß, die gucken eh immer nur danach, dann brauche ich den Rest wahrscheinlich nicht. Aber ich kann es ja nicht mit Gewissheit sagen, dass das immer so sein wird. Und entsprechend muss ich Effizienz im Sinne von, wie schnell kann ich sie produzieren und wie effektiv kann ich damit interagieren, sehr, sehr hoch setzen. Skalierbarkeit, Visual Clutter. Ich kann eine schöne Visualisierung machen. Und wenn die Datenmenge sich verdoppelt, ist diese Visualisierung wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll. Aber ich muss mir trotzdem Gedanken darüber machen, wenn ich eine entsprechende Visualisierung generiere. Wie kann ich damit umgehen? Wie viele Daten sind sinnvoll in so einem Parallel-Coordinate-Plot zum Beispiel sinnvoll darzustellen? Da gibt es Grenzen. Die Grenzen sind stark abhängig davon, wie heterogen sind meine Daten. Wenn ich 40 Dimensionen versuche im PCP darzustellen, dann habe ich viel zu tun. Vielleicht ist der Erkenntnisgewinn da nicht mehr so hoch. Wenn ich aber sagen kann, ich mache nur noch 2 Achsen und ich definiere die Achsen selbst, dann sieht die Welt wieder anders aus. Die GPU ist schnell. Viele dieser Methoden sind inzwischen auf GPU implementierbar. Ist das Datenwachstum nicht schneller? Wahrscheinlich schon. Ich kenne da noch immer schöne Serverfarmen, die sich immer mehr entwickeln mit, wir haben nicht nur irgendwie 1000 Knoten, auf denen du rechnen kannst, sondern auf jedem dieser 1000 Knoten sind nochmal 4 GPUs für dich für Berechnungszeit, wenn du sie haben möchtest. Kostet fast nichts. Fast. Aber kannst du haben. Ne? Also die Frage ist, ob die Masse allein ausreicht, um das sinnvoll zu beantworten. Viel eher wird es sein, haben sie die schlaue Frage, dann kann ich ihnen auch die schlaue Antwort darauf geben. Heißt nicht, dass ich keine machen kann. Weiter Glaubwürdigkeit. Nur weil ich so einen schönen Graphen mit schönen Kurven gemalt habe, bleibt die Frage, ist das auch wirklich noch das Datum oder aufgrund der Daten hinten dran? Es gibt dafür keinen Standard, wie ich Glaubwürdigkeit generiere. Nur weil ich drunter schreibe, Goethe-Universität, heißt nicht, dass es sofort jeder Mensch mir glaubt. Das hätte ich gerne, aber es wird nicht passieren. Ist vielleicht auch ganz gut so, dass es nicht passiert. Nur weil ich es gerne hätte, heißt nicht, dass es gut für mich wäre. Evaluation. Wenn ich jetzt eben Auswertungen darauf mache, dann sind die Anwendungen in der Regel sehr, sehr spezialisiert dafür. Nutzerstudien können uns natürlich helfen, quasi wie interagiere ich im Visual Analytics Bereich überhaupt mit den Daten. Bleibt die Frage, was will ich überhaupt damit erreichen? Was ist die Ausrichtung, die ich damit definiere? Habe ich die richtige Zielgruppe überhaupt gewählt? Ich kann eine Visualisierung basteln. Die sieht dann wunderschön aus und dann wollte ich aber eigentlich irgendwie meine Präsidentin davon überzeugen, dass sie das machen soll und habe dann irgendwie die falsche Zielgruppe gewählt. Ja, aber dann passt das mit meinen Daten nicht zusammen, weil eben auch am Ende vielleicht die Fragestellung die falsche war. Und dann kommen wir zu dem Punkt der Analytic Provenance, wo man sich Gedanken machen muss, wer hat eigentlich diese Visualisierung gemacht? Was ist der Erkenntnisgewinn seitens der Benutzer? Wie sieht es aus mit der Historie, wie das Ding mal verarbeitet worden ist? Also was hast du eigentlich mit dieser ganzen Geschichte gemacht? Ja, diese Visualisierung taucht in 2000 Anwendungen auf, wurde einmal als gutes Beispiel für X verwendet, 2000 Mal als Variante, wofür sie gedacht war, und 9000 Mal als etwas ganz anderes. Undo, Redo, so ein Klassiker. Ja, das ist eine der Grundregeln bezüglich Usability und Interface Design von Schneiderman schon bereits definiert. Menschen machen Fehler, erlaube ihnen, Fehler machen zu dürfen. Das ist wichtig. Nicht jeder klickt immer perfekt und weiß genau, was passiert. Da muss ein Undo rein. In dem Moment, wo ich irgendwas mache und es ist für immer da drinnen gebrandmarkt und ich krieg's nicht weg, werde ich nicht benutzen. Das ist einfach kein Standard. Das heißt, ich brauche Identifikation, quasi, was sind auch Fehlerquellen, die oft passieren, die ich vielleicht vermeiden muss. Wie kann ich die Nachvollziehbarkeit von so einem Undo-Redo-System auch nochmal erhöhen? Ja, damit dann am Ende dann jemand auch sagt, so hast du die Datenpipeline durchgearbeitet, jetzt weiß ich auch, was du gemacht hast, an Schritt 5 war dein Fehler. Kann ja auch manchmal passieren. Ja, eben. Eben um Reproduktion von sowas zu erweitern. Und eine offene Fragestellung, wo ich auch immer noch jemanden suche, der gerne eine Masterarbeit dazu machen mag, wie sieht denn so eine Visualisierung einer Visualisierungshistorie aus? Rekursion können Sie nur verstehen, wenn Sie Rekursion verstanden haben. Okay, das WISMASTER-Projekt, wie gesagt, das war ein EU-Projekt, 2010 veröffentlicht, wohl viele dieser Fragen, die ich jetzt habe und auch Lösungen, die ich Ihnen, wie gesagt, die Visual Analytics Pipeline war da auch drin, da ist ein Buch mit inklusive aktueller Forschungsfragen, wo die meisten Forschungsfragen bis heute immer noch nicht beantwortet sind. Das schöne Projekt kann man einschauen, extrem interessant unter den Bereichen, wie gesagt, auch mit Challenges, Data Management, Data Mining, Space and Time, Infrastruktur, Perception and Cognitive Aspects und Evaluation. Das sind quasi so die sechs großen Bereiche, die man für Visual Analytics identifiziert hat in einem großen EU-Projekt, wo viele schlaue Leute zusammengearbeitet haben, quasi die sich eben dieser Dinge annehmen und versuchen darauf irgendwelche Antworten zu finden, die man bis jetzt hat oder hatte und was man noch machen muss, damit es darin auch besser wird. Gut, Zusammenfassung, was hatten wir heute? Ich habe Ihnen mal definiert, was sind Visual Analytics, wofür brauchen wir das und warum haben wir das eigentlich schon die ganze Zeit und warum sollten wir wenigstens einmal darüber geredet haben. Wie kann ich eben die Pipeline dazu beschreiben, also wie agiert man eigentlich mit so etwas und warum ist das ein sehr, sehr interdisziplinäres System, sage ich mal, von Human-Computer-Interaction über Data-Mining, Wahrnehmungsprozesse, Data-Management und am Ende irgendwie Leute, die irgendwas entscheiden wollen, Frameworks, die Ihnen schon jetzt dabei helfen, das zu tun bis zum gewissen Grad, die aber genau dann Probleme auch haben, eben in den aktuellen Forschungsgebieten von wie visualisiere ich Kommunikations-Threads, Twitter-Nachrichten, wie sieht es aus, wenn ich eben Skagnostics machen möchte, weil ich Scatter-Daten habe, die ich irgendwie zusammenführen möchte und Aussagen über die Inhalte machen möchte, ohne mir sie visuell anzuschauen, hinzu, wie mache ich irgendwie Visual Clutter weg, was sehr, sehr oft passiert, weil man typischerweise Linien hineinmalt, obwohl keine Linien zwischendrin sind, weil keine Linearität existiert, aber die mir extrem bei der Effektivität helfen, schnell zu erkennen, wo geht der andere Punkt hin. Also unter Expressivität dürfen Sie keine Linie malen, unter Effektivität werden Sie immer eine Linie malen. Das sind so, da kämpfen wir gegeneinander in unseren Ansätzen. Am Ende noch kurz das WISMASTER-Projekt kann ich Ihnen anraten. Das war auch mal ganz interessant, wie die Welt so vor 8 Jahren mal aussah und was immer noch aktuell davon Probleme sind, obwohl man damals schon gesagt hat, es sind Probleme, die man lösen sollte. Das ist extrem interessant. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe noch für Fragen zur Verfügung.